aber sich einfach lebenslang für Neues zu interessieren und vielleicht auch sich auszubilden in verschiedenen Dingen, die einen früher nicht interessiert haben, aber jetzt interessiert, also dass man da dran bleibt, das ist sicher nachgewiesenerweise für einen wachen Geist im Alter wichtig. Ich habe das Glück, dass ich ja im hohen Alter von 43, 44 das Staatsexamen gemacht habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass meine Gehirnzellen damals stinkesauer waren, weil sie so viel arbeiten mussten. Aber das war von heute gesehen sicher sehr günstig. Es war immer ein bisschen tollkühn, solche Sachen zu machen. Aber ich wusste während dieser ganzen 20 Jahre, in denen ich Filme gemacht habe, ich wusste immer, dass ich zurückgehen würde zur Medizin.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Dr. Marianne Koch. Sie war gefeierter Filmstar der 1950er und 60er Jahre, drehte mit Clint Eastwood und erhielt den Bundesfilmpreis und entschied sich dann ganz bewusst für ein zweites Leben als Ärztin. Sie beendete ihr Medizinstudium, das sie schon vor der Filmkarriere begann, eröffnete eine eigene Praxis, schrieb populärmedizinische Bücher und moderiert bis heute eine wöchentliche Radiosendung im Bayerischen Rundfunk. Ich wollte von ihr wissen, wie man ein erfülltes Leben über 9 Jahrzehnte hinweg führt, warum Neugier und Bewegung die besten Werkzeuge gegen das Altern sind und wie wir lernen können, dem Tod mit Würde und Klarheit zu begegnen. Wenn dir diese Episode von Gen & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Marianne Koch, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei Ihnen in einem wunderschönen Naturparadies sozusagen treffen können und Sie sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Lieb, dass Sie gekommen sind.
Jetzt trennen uns beide ja ein paar Jahre. Und ich habe hier Ihr Buch liegen, mit Verstand altern, wie es gelingt, geistig fit und lebendig zu bleiben. Wann muss ich dann spätestens anfangen, mich all diesen Ratschlägen oder Ideen, Konzepten zu widmen, oder ist dann irgendwann mal der Zug abgefahren? Weil in der Jugend ist man ja meistens nicht ganz so vernünftig mit seiner Lebensweise.
Ja, also Jugend lassen wir mal raus, aber die Altersforscher, gerade auch die Hirnforscher, sagen, es kann gar nicht früh genug sein, dass man sich überlegt, was interessiert mich, wo kann ich mich weiterbilden, politisch, aber auch in den einzelnen Berufen. Das heißt, man sollte schon relativ früh anfangen, sich für Lernen und für einfach für das ein Interesse haben an der Welt, an den Berufen und was los ist. Aber wenn man das versäumt hat, macht es nichts, wenn man erst mit 80 damit anfängt.
Neugierde und Begeisterung sind ja da so zwei Punkte, die ich ein bisschen raushöre. Welche Rolle spielen die denn eigentlich für ein gesundes Altern? Also wie viel beeinflusst tatsächlich die mentale Gesundheit, die mentale Fitness, dann auch wirklich den Alterungsprozess?
Der Alterungsprozess wird sicher von verschiedenen Dingen, also bezieht sich auf verschiedene Dinge. Da ist körperliche Aktivität sicher dabei und vernünftige Ernährung und genügend Schlaf und diese ganzen Dinge. Aber dieser Begriff des lebenslangen Lernens, obwohl man nicht jetzt lateinische Vokabeln pauken muss, aber sich einfach lebenslang für Neues zu interessieren und vielleicht auch sich auszubilden in verschiedenen Dingen, die einen früher nicht interessiert haben, aber jetzt interessiert, also dass man da dran bleibt, das ist sicher nachgewiesenerweise für einen wachen Geist im Alter wichtig.
Haben Sie eigentlich jemals über Ihr eigenes Alter so wirklich nachgedacht? Also im Sinne von, oh, jetzt bin ich aber schon auf einem Alter angekommen, wo man sagen kann, oh, vielleicht auch Respekt an einen selbst oder so? Oder war das für Sie selbst tatsächlich nie Thema? Weil ich habe in der Vorbereitung mir ein paar Sachen angehört und Sie mögen das ja eigentlich gar nicht, wenn man Ihnen sagt, für Ihr Alter sind Sie aber fit und wenn man da zu viel Lob Ihnen gegenüber quasi äußert.
Ich habe das Glück, dass ich im hohen Alter von 43, 44 erst Staatsexamen gemacht habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass meine Gehirnzellen damals stinkesauer waren, weil sie so viel arbeiten mussten. Aber das war von heute gesehen sicher sehr günstig, weil man eben gewohnt war, gelernt hat, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und die auch zu lernen, sodass man sie wiedergeben kann. Das heißt, dieser zweite Teil meines Medizinstudiums, den ich ja dann Gott sei Dank abschließen konnte und erst im Krankenhaus gearbeitet habe, dann eigene Praxis hatte, das war sicher positiv für meine grauen Zellen, ganz sicher. Und danach war es ja auch so, in der Medizin müssen Sie sich ja ständig fortbilden. Es gibt ja ständig irgendetwas Neues, jetzt auch wieder neuer Nachweis von vielleicht gefährdet durch Alzheimer, kann man mit diesen neuen Studien jetzt im Blut nachweisen, braucht nicht mehr groß da das Gehirn anzubohren und zu schauen, wie es da drin aussieht. Die Medizin zwingt einen dazu, dran zu bleiben. Und ich habe auch, seit ich meine Praxis damals abgeben musste, eigentlich immer mich weitergebildet in der Medizin. Und abgeben musste ich sie, weil man damals im Alter von 68 Jahren keine Kassenpraxis mehr, keine Kassenpatienten mehr behandeln durfte. Und ich wollte keine so schickimicki Privatpraxis haben und habe die dann abgegeben. Bin in ein tiefes Loch gefallen, klar, und habe dann eben angefangen, populärmedizinische Bücher zu schreiben. Und das tue ich bis heute. Und außerdem bin ich vor inzwischen 20 Jahren, hat man mir eine Sendung im Bayerischen Rundfunk angeboten, die ich bis heute mache, das Gesundheitsgespräch. Immer ein Thema, zu dem die Hörer und Hörerinnen anrufen dürfen, können. Und auch da muss man sich natürlich vorbereiten, ne? Klar.
Ist ja auch sehr breit. Also ich habe mir ein bisschen reingehört.
Haben
gerade
Sie, ja?
die Sendung zum Thema Psychosomatik und zum Thema Schlaganfall, das ist ja, die Bandbreite ist ja riesengroß.
Ist sehr groß, ja. Und natürlich die Themen, die ich vor allem im Studium gelernt habe und dann später auch als Schwerpunktthemen hatte, also innere Medizin und da vor allem Kardiologie und Angiologie und das, ja, da bin ich nach wie vor dran. Aber wenn man dann über Kniegelenk oder über das Immunsystem oder so Bescheid wissen sollte, um andere beraten zu können, ja, da muss man schon was tun. Das tue ich auch sehr gerne.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben Ihr Medizinstudium eigentlich nach einer fast vollständigen Karriere, die Sie auch weitermachen hätten können, also in der Schauspielerei. Ich muss dazu sagen, Sie haben davor schon angefangen, Medizin zu studieren, sind dann durch Zufälle in der Schauspielerei im Film gelandet, waren da sehr erfolgreich, auch international erfolgreich und haben dann gesagt, nee, ich mache jetzt mein Medizinstudium fertig, haben aber ja dann nicht nur ihr Medizinstudium gemacht, sondern nebenher auch weiter gearbeitet, also haben 3 nach 9 moderiert, haben Was bin ich mit moderiert.
Es war immer ein bisschen tollkühn, solche Sachen zu machen. Ich hatte ja keine journalistische Ausbildung und so. Aber ich wusste während dieser ganzen 20 Jahre, in denen ich Filme gemacht habe, ich wusste immer, dass ich zurückgehen würde zur Medizin. Ich habe dann mit 17 Jahren angefangen und Gott sei Dank, bevor ich dann ganz mit der Schauspielerei zu tun hatte, noch das Physikum bestanden. Und das war dann der Grund oder sagen wir mal die Möglichkeit, dass man sehr viel später die klinischen Semester machen konnte und Staatsexamen machen konnte und also fertig ausgebildete Ärztin war.
Aber trotzdem ja nach wie vor auch das, was Sie dann noch nachgemacht haben, sozusagen durchaus anspruchsvoll. Und andere Menschen schaffen das nicht mal so mit noch Dingen, die sie parallel, all den Dingen, die sie in der Zeit noch parallel
haben. Ja, aber das war mehr ein, ja, war mehr ein Spaß, also gerade 3 nach 9. Das war damals, als wir damit angefangen haben. Wir waren die Ersten, also die Paczenski und Wocker und Jürgen Menge, das waren zusammen mit mir, wir waren die Moderatoren. Und das war eine wilde Sendung damals. Also nicht sehr vergleichbar mit der heutigen, auch schönen, guten Sendung. Ich mag den Giovanni Di Lorenzo sehr gern. Aber das, ja, das war halt so ein Spektakel. Und ja, und die Tatsache, dass ich mich getraut habe, da diese teilweise ja sehr bekannten Leute, Loriot sowieso und Helmut Kohl zu interviewen, das kann ich heute nur als eine Frechheit bezeichnen. Wirklich.
Jetzt muss man aber ja schon dazu sagen, Sie waren in Ihrer Filmkarriere sehr erfolgreich. Sie haben auch international gedreht, damals noch mit einem sehr unbekannten Clint Eastwood, ja. In eine Handvoll Dollar zum Beispiel.
Ja.
Also Sie waren ja keine Unbekannte und auch den Leuten, die Sie da interviewt haben, waren Sie keine Unbekannte.
Ja, das mag sein, aber zu einem guten Interview gehört ein bisschen mehr, als dass man bekannt ist. Gegenteil, bekannt sollen die anderen sein, nicht? Ich weiß noch, wie der Wolfgang Menge den Schneider der englischen Königin als Gast hatte. Also der Regisseur saß da in der Mitte vom Studio, nicht irgendwo oben, wo er heute unsichtbar ist. Wir hatten nackte Wände im Studio, Wirtshaustische und ja, und der Regisseur, eben dieser Mike Leckebusch, hat dann die Kameraleute von der Mitte aus, geh du mal darüber und du gehst. Da kam auch mal so autonom, so ein ganzer Trupp, 10 Leute haben gesagt, wir wollen mitreden. Und es gab keine Security, es gab keine Polizei, nichts, gar nichts. Und dann hat der Aufnahmeleiter gesagt, ja, da drüben ist noch ein Tisch frei, setzt euch mal hin, kommt gleich jemand, der mit euch redet. So war das, ja. Also vollkommen improvisiert alles. Und es war aufregend und lustig und es hat mir Spaß gemacht.
Das glaube ich. Sie haben vorhin gesagt, in all den 20 Jahren, in denen Sie Filme gemacht haben, war Ihnen immer klar, Sie wollen irgendwann nochmal zurück zur Medizin.
Ja.
Ist das vielleicht auch was, was Sie davor bewahrt hat, in diesem ganzen Filmgeschäft so vollends vielleicht auch irgendwann abzuheben oder da die Bodenhaftung zu verlieren?
Ganz sicher. Das hat sicher damit etwas zu tun gehabt. Und wenn ich damals schon, aber heute vor allem, wenn ich zurückdenke an diese ganze Filmerei, dann ist das, was mir geblieben ist und was ich sagen muss, das war ganz toll, das waren die Reisen zu Außenaufnahmen. Ich galt als tropenfest, weil ich nicht gleich schreiend davon gelaufen bin, wenn mal eine Schlange da aufgetaucht ist im Schminkraum oder wo immer. Und habe dann eben sehr viele Angebote gehabt mit Außenaufnahmen in exotischen Ländern. 5 Wochen Bangkok und 4 Wochen Hongkong und Brasilien und Südafrika. Und natürlich auch Italien, Frankreich, Spanien und so. Und dieses Arbeiten, dass man da nicht nur als Tourist hingefahren ist, sondern auch dort gearbeitet hat mit den dortigen Leuten zusammen und die Länder, die man dabei gesehen hat, das hat mich tief beeindruckt und das ist auch für mich heute ein großer Schatz, den ich mir da erworben habe.
Das war ja alles zu einer Zeit, wo das mit dem Reisen noch gar nicht so verbreitet war. Also da war ja nicht, ich buche mir mal kurz einen Flug nach Bangkok und fliege da mal eben hin.
Und natürlich, wie heute ist es ja mühelos. Ne? Aber damals war es schon was Besonderes und ich habe das sehr genossen.
Sie haben in dieser Zeit ja dann irgendwann auch Ihren leiblichen Vater persönlich kennengelernt, der ja eine echte Koryphäe auf seinem Gebiet war, in der Medizin war.
Sie haben aber gut recherchiert, ausgiebig.
Und wussten Sie eigentlich davor schon im Detail, was er alles auf seinem Gebiet gemacht hat? Also war das vielleicht auch so eine Verbindung, die Sie so ein Stück weit zur Medizin gebracht hat? Oder war das vollkommen unabhängig davon?
Ich glaube, es war unabhängig, weil meine Lust und meine Absicht, Medizin zu studieren, war viel, viel früher. Ich glaube eher, dass das zusammenhing mit einem Kinderarzt, den wir hatten, ein auch jüdischer Kinderarzt, der Gott sei Dank noch rechtzeitig auswandern konnte und der eine großartige Beziehung zu seinen Kinderpatienten hatte. Also das war, glaube ich, einer der Gründe, warum ich unbedingt Medizin studieren wollte.
Ihr leiblicher Vater war auch Jude, musste fliehen, ist in die USA geflohen nach Gefangenschaften und Unterdrückung und allen möglichen Leid, was ihm hier zugeführt wurde. Sie waren im Teenageralter, als der Krieg zu Ende war. Sie sind in Grünwald, Geiselgasteig, groß geworden. Wenn Sie da heute so zurückschauen, was sind denn da so die prägenden Bilder, die Ihnen in den Kopf schießen, wenn es um das Kriegsende geht?
Prägende Bilder waren immer die amerikanischen Panzer, die da um die Ecke fuhren. Und dass man wusste, meine Mutter war natürlich eine Nazi-Hasserin und man wusste, jetzt ist es wirklich zu Ende mit diesem Nazi-Regime. Und die Panzer kamen und da saßen nette junge Leute drauf, haben uns Kindern, die wir da herumstanden im Tor und natürlich ein bisschen gezittert haben und neugierig waren, haben uns Bonbons runtergeworfen und so. Also das sind so die Dinge und die Erleichterung, nicht nur von meiner Mutter, sondern von unserer ganzen Familie. Jetzt ist es endlich Schluss mit diesen Leuten. Ja.
Hat es lange gedauert, bis man, also es war ja auch immer diese Situation, ich glaube, Sie hatten auch Nachbarn, die waren da sehr, ich sage jetzt mal, stramme Anhänger des Regimes.
Ja.
Und man musste sich überlegen, was man...
Ritterkreuzträger und so, ja, das ist klar. Also da musste man, meine Mutter hat uns Kinder immer gewarnt oder gesagt, seid ja vorsichtig, sagt nichts und so, nicht? Also musste man schon aufpassen, ja.
Wie lange hat es gedauert, bis man sich da an diese Normalität gewöhnt hat, dass man jetzt wieder frei sprechen kann, dass man keine Angst mehr haben muss, damit, dass man wirklich wieder quasi in Freiheit auch gedanklich leben kann?
Ich glaube, das ging sehr schnell, weil ja, also ich erinnere nur, dass ich dann, als die Schulen wieder geöffnet waren, die waren ja während der schlimmsten Fliegerangriffe dann ausgelagert aus München. Man musste da immer da irgendwo in Eking oder Bad Tölz oder so auf dem Land in die Schule gehen. Und allein die Tatsache, dass man also wieder normal mit der Straßenbahn in die Schule fahren konnte, das war schon sehr angenehm. Ich war 13, als der Krieg zu Ende war. Und dann bin ich zu den armen Schulschwestern ins Gymnasium gegangen und habe dann allerdings sehr schnell Abitur machen können.
Sie haben zwei, sehr schnell ist ein schöner Begriff, Sie haben zwei Klassen übersprungen, Sie haben mit 17 Abitur gemacht.
Das war damals leicht, die zu überspringen. Eine hatte ich schon in der Volksschule, wie es hieß, also Grundschule, übersprungen, weil da immer zwei Klassen zusammen in einem Klassenraum saßen und da konnte man immer den Unterricht für die höhere Klasse ohne weiteres also mitmachen und dann später nochmal auch ja auf dem Angerkloster. Aber es war prima, die waren großartig, die waren auch sehr, die Klosterschwestern waren auch sehr tolerant. Eine Mitschülerin von mir wurde dann schwanger von einem Amerikaner. Da haben sie gesagt, okay, krieg du dein Kind, ja, wunderbar, aber dann kommst du zurück und machst Abitur und so. Ja, muss man sich vorstellen.
Wo Sie dann angefangen haben, Medizin zu studieren, das war ja zu einer Zeit, da war das ja jetzt nicht wirklich selbstverständlich, dass man auch als junge Frau sagt, ich mache Abitur, ich fange ein Studium an, gehe dann in die Medizin. War das für Sie damals schwer oder hatten Sie da eigentlich jede Unterstützung, die Sie brauchten?
Ich hatte nie das Gefühl, dass man als Frau benachteiligt war in dem Studium. Und ich hatte auch vorher in der Filmzeit nie irgendwelche Kämpfe mit irgendwelchen Typen, die dachten, sie können so jeden haben, den sie wollen, nicht? Die Idee. Aber ich denke, das lag eben auch daran, dass ich nie so ganz dazugehört habe zu der ganzen Filmcrew, weil ich ja immer gesagt habe, ich werde Ärztin und so. Aber kein Problem gehabt.
Wie erklären Sie sich eigentlich den Erfolg auch als Schauspielerin? Weil Sie waren ja damals in der Zeit, Sie haben mit Menschen zusammengearbeitet, die haben das alle irgendwie gelernt, die waren vielleicht auf Schauspielschulen und so weiter, haben vielleicht schon viel mehr Erfahrung gehabt, haben am Theater gespielt, wie auch immer. Und dann kommen Sie und eigentlich ohne jede Vorbildung in dem Bereich.
Ja, vollkommen. Aber ich weiß es auch nicht. Ich war frech, ziemlich natürlich und habe es mir halt zugetraut. Und beim Film ist es nicht so wie auf dem Theater. Da müssen Sie ja wirklich eine Ausbildung haben, um Charaktere darzustellen und alles. Und im Film, vor allem wenn Sie gute Regisseure haben, die ich teilweise hatte, da reicht es eigentlich, wenn man selber ist und sich so hineinversetzen kann in die Rolle, die man da spielt. Ja, ich habe sogar einen Filmpreis gekriegt, aber witzig.
Sie haben dann irgendwann nach dieser Filmkarriere auch, Sie haben gesagt, Sie haben das Studium dann fertig gemacht, Sie haben dann eine Zeit lang auch in einer Klinik gearbeitet und haben sich dann
9 Jahre,
und haben sich dann mit einer eigenen Praxis selbstständig gemacht. Wie war dieser Schritt für Sie? Also, und wie war das auch mit den ersten Patienten und Patientinnen? Weil ich könnte mir vorstellen, die kannten sie ja erstmal alle aus einem anderen Kontext noch, oder?
Es fing schon an in diesem zweiten Teil des Studiums, wenn man da in den Hörsaal ging, ja, war man der bunte Hund, ja. Und ja, das hat sich dann gegeben, als sie gesehen haben, ich sitze auch um 8 Uhr in der Chirurgievorlesung und ich zittere auch vor den Klausuren. Also das ging dann ganz schnell. Bin übrigens mit einer meiner Mitstudierenden noch sehr befreundet. Wir sehen uns noch. Und ja, bei der Praxis war es dann so, dass meine Mitarbeiterinnen da am Empfang, die haben schon ein ganz gutes Gefühl dafür gehabt, ob jemand kommt, weil er krank ist und Hilfe braucht oder weil er neugierig ist und mal gucken will. Also die haben die dann entmutigt irgendwie. Aber im Grunde war es kein Problem, weil es haben alle gemerkt, ich bin drin in der Medizin und ich habe das wirklich alles gelernt und war sicher keine überragende, aber immerhin eine kompetente Ärztin. Das schon. Weil ich eben auch in der Klinik, ich hatte sehr gute Lehrer, hervorragende, vor allem auch solche, die vorgemacht haben, wie man mit Patienten umgeht, nicht? Wir Assistenten und Assistentinnen standen oft so eine Viertelstunde im Gang herum, weil unser Chef, Professor Helmut Lüthin hieß er, zu einem Kranken ins Zimmer, ans Bett sich gesetzt hat und den irgendwie ja in eine bessere Stimmung und Zuversicht und so gebracht hat. Also der Umgang mit Patienten war an dieser Klinik in Starnberg wirklich großartig. Und da habe ich viel gelernt.
Das heißt, auf der einen Seite das medizinische Fachwissen rund um Diagnose und Therapie sozusagen und auf der anderen Seite auch so eine psychologische Komponente.
Aber das muss jeder haben, der mit Patienten umgeht. Das spürt man ja auch, wie groß da die Ängste sind oder welche anderen Probleme vielleicht noch hinter der Krankheit stecken und so. Aber dass man das eben ganz bewusst auch benennen kann dem Patienten gegenüber und ihn auffordern kann, jetzt erzählen Sie mal, dass man sich die Zeit nimmt dafür. Das ist heute sehr schwierig geworden. Ja, das ist kein böser Wille bei den Kolleginnen und Kollegen, sondern es ist einfach durch die allgemeinen Umstände der Ärzte ist es schwierig geworden.
Stelle ich mir auch insofern kompliziert vor, weil man ja für die Diagnose auch möglichst alle relevanten Informationen sozusagen aus dem Patienten, aus der Patientin herauskitzeln muss und da nichts irgendwie vergessen werden darf, oder?
Ja, aber erzählen tun die gerne, die Patienten. Das ist nicht das Problem. Man muss es dann nur einordnen können und so. Es ist natürlich auch viel Erfahrung einfach auch dabei, ne? Aber ich habe diese Praxis sehr, sehr gerne gemacht und war dann traurig, als es nicht mehr ging.
Sehr viel Erfahrung ist ein gutes Stichwort. Sie stecken sozusagen seit rund einem halben Jahrhundert sehr tief in der Medizin drin, in der Praxis sozusagen. Was würden Sie denn sagen? In der Zeit hat sich ja viel verändert, auch was Therapiemöglichkeiten angeht, was Diagnosemöglichkeiten angeht. Was waren denn da aus Ihrer Sicht so die einschneidendsten Dinge, die Sie auch miterlebt haben im positiven Sinn?
Also ich denke, die Medizin hat sich auf allen Gebieten verändert und ist besser geworden. Und es gibt ja hochinteressante Studien, jetzt zum Beispiel eben, dass Alzheimer schon aus Blutwerten ganz früh erkannt werden kann, zum Beispiel. Aber ja, das Immunsystem war damals noch nicht so Blickpunkt der Forscher. da hat sich sehr viel, ist sehr viel Neues erkannt worden. Aber natürlich auch die ganze Kardiologie, was man alles mit Kathetern im Herzen machen kann und wie man Herzrhythmusstörungen erkennen und vor allem behandeln kann. Also da hat es hat sich auf allen Gebieten was getan, und das ist ja das Schöne an dem Gebiet, nicht? Dass man, ja, dass man wirkliche Fortschritte macht.
Wir sind ja heute auch alle sehr viel sozusagen durchgemessener, in Anführungsstrichen. Wir haben heute Smartwatches, wir haben hier solche schönen Ringe, die alle möglichen Daten tracken, die den Puls messen, die Schlafqualität erfassen, Körpertemperatur, Sauerstoffsättigung, all diese Dinge. Ist das was, wo Sie, wenn Sie heute zurückdenken an Ihre aktive Zeit als Ärztin, wären Sie da glücklich gewesen oftmals, wenn all diese Daten vielleicht auch von Patienten zu haben über einen längeren Zeitraum, um auch Dinge besser einordnen zu können?
Also Informationen in Bezug auf die Krankheiten der Patienten, das ist immer ein ganz positives Mittel, nicht? Und wenn die Medizin nicht so Fortschritte gemacht hätte, dann wäre ja die Lebenserwartung nicht so deutlich gestiegen. Und da kann man nur sagen, ja, Medizin ist was Tolles. Und natürlich sind die Beziehungen zu Patienten, das war für mich schon, wie ich Ihnen ja gesagt habe, immer sehr wichtig. Und dies müssen unbedingt auch beibehalten werden, nicht? Wenn man also jetzt mit KI anfängt und da ein Gesprächspartner in Anführungszeichen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Gleiche ist, als wenn ich einen zugewandten Arzt habe, den ich mag und der mich mag, und dass man da sich austauscht. Über fachliche Dinge sicher, da ist es wunderbar. Aber die ganzen seelischen Probleme, die ja sehr oft oder fast immer, gerade bei schwerer Krankheit, dranhängen, da brauche ich, glaube ich, nach wie vor einen Menschen, einen echten Menschen. Da kann ich mir zwar von der KI sagen lassen, was es alles für zusätzliche Therapien gibt, Psychotherapie, Verhaltenstherapie, was weiß ich. Das können die einem wahrscheinlich jetzt schon oder bald sagen. Aber es ist nicht das Gleiche, als wenn da ein lebendiger Mensch gegenüber sitzt.
Ich habe zum Beispiel für mich selbst über die letzten Jahre sehr viel besser gelernt, auf auch solche quasi technischen Warnsignale zu hören, weil ich sehe zum Beispiel jeden Tag, ob meine Körpertemperatur in der Nacht ganz leicht über dem Normwert war, also auch wenn es nur 0,1 oder 0,2 Grad waren, oder meine Herzfrequenzvariabilität weiter unten war als sonst und solche Dinge, und merke dann genau, okay, wenn so ein gewisser Wert und überschritten ist, dann sollte ich mal lieber vielleicht ein bisschen ruhiger machen, zu Hause bleiben, vielleicht, ich weiß auch nicht, einen Tee trinken und einen Ingwersaft oder so. Und dann kriege ich das meistens gut in den Griff. Also ich hatte jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren keine echte Erkältung mehr oder so, abgesehen von Heuschnupfen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wie machen Sie das denn eigentlich? Also wie quasi analysieren und therapieren Sie sich denn selbst, um auch vielleicht dann größeren Geschichten aus dem Weg zu gehen? Gibt es da Dinge?
Also man hat es ja bei der Corona-Pandemie gesehen. Es gibt schon Möglichkeiten, sich von Infektionen möglichst wegzuhalten. Ja, da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig und trage lieber mal eine Maske oder so, wenn ich weiß, der ist erkältet oder so, wenn ich mit jemandem zusammenkomme. Aber ich bin keine solche Nachmesserin oder es ist alles mehr Gefühl bei mir. Und es gibt ja auch so Medikamente, also pflanzliche Medikamente, die man nehmen kann, um das Immunsystem ein bisschen zu boostern.
Wie sehen Sie das denn eigentlich? Also ich habe immer das Gefühl, ich bin viel in den USA unterwegs. Sie haben ja, glaube ich, auch familiäre Verbindungen, auch heute noch in die USA. Ja. Da habe ich das Gefühl, jeder wirft sich jeden Tag erstmal so eine ganze Handvoll aller möglichen Supplements und Vitamine und Zusatzdinge ein, um irgendwie gesund zu bleiben. Und wir sind hier ja viel vorsichtiger mit solchen Dingen. Also
zu Recht.
Ja.
Weil es gibt da schon sehr gute Studien auch, die zeigen, dass diese so viel propagierten, ja, pflanzlichen oder sonstigen Vitamine und das alles, dass es eigentlich nur Sinn macht, wenn da ein echter Mangel vorliegt. Dann macht es Sinn, selbstverständlich, nicht? Aber wenn ich mich normal ernähre und viel bewege und so, dann brauche ich das nicht, denke ich. Ja? Es sei denn eben, es ist nachgewiesenerweise, es ist da ein Mangel da.
Ich habe vor kurzem mal einen Artikel gelesen, da ging es auch um den Faktor von Bewegung im Alltag und wie das auch auf die Gesundheit sich auswirkt. Und fand es ganz interessant, weil es laut diesem Artikel, ich weiß, jetzt kann ihn nicht mehr genau zitieren, aber die Grundaussage war so ungefähr, es kommt gar nicht so drauf an, wie intensiv die Bewegung ist, also ob man jetzt wirklich sportliche, schwere Aktivität macht oder ob man sagt, man geht einfach jeden Tag mal 1-2 Stunden raus und geht spazieren, dass das gar nicht so einen großen Unterschied tatsächlich macht für die Fitness am Ende.
Ja, es kommt aufs Alter und auf die Fitness an, nicht? Also es gibt ja inzwischen auch Fitnessstudios, die sich auch spezialisiert haben auf ältere Menschen und dann auch entsprechend Vorschläge machen, dass man also nicht so außer Atem kommt, sondern einfach vernünftig seine Muskeln trainiert, was sehr wichtig ist, weil diese sogenannte Sarkopenie, also eine Muskelabbau und Muskelschwäche, ist eines der sichersten Dinge, um sich im Alter schlecht zu fühlen, unter anderem. Aber ob ich jetzt, also die Fachleute sagen, die Bewegung sollte mindestens 150 Minuten in der Woche betragen. Ja, das ist so ungefähr eine halbe Stunde jeden Tag. Aber was ich dann mache, ob ich jetzt mit meinem Hündlein spazieren gehe oder ins Fitnessstudio oder ja, irgendwelche Sport oder was auch immer ich mache, ist egal. Das ist nur, dass der Körper in Schwung kommt und in Schwung bleibt.
Wenn Sie sich so unsere Gesellschaft mal anschauen, wir werden alle älter heute im Schnitt. Wir haben, glaube ich, nach wie vor ein Problem mit zunehmender Fettleibigkeit statistisch.
Ja. Das ist ein großes Problem.
Ja, wir haben zunehmendes Problem vielleicht auch mit Gelenk und ähnlichen Themen durch eben dieses viele am Schreibtisch sitzen und arbeiten. Was sehen Sie denn sonst so für Themen und wie hängt das vielleicht auch alles so ein Stück weit miteinander zusammen?
Also die Adipositas, dass man also übergewichtig ist, wird ja jetzt, man muss sagen, Gott sei Dank, als eine Krankheit empfunden, eine wirkliche Krankheit. Warum? Weil sie natürlich echte, bekannte Krankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten und so weiter zur Folge hat. Und insofern ist es auch wichtig, dass Menschen, die eben zu diesem Übergewicht neigen oder übergewichtig sind, sich beraten lassen, was sie tun können. Da kommt natürlich in erster Linie der Appell an die Willenskraft, dass man eben die Portionen, die man isst, ein bisschen oder ziemlich reduziert, aber natürlich auch die Zusammensetzung der Nahrung überprüft. Wobei man weiß, dass unsere in den westlichen Ländern so viel propagierte Industrienahrung wirklich miserabel ist für die Gesundheit. Nicht nur, weil da zu viel Dinge drin sind in Bezug auf Geschmackskorrektur und in Bezug auf Fette, die aber keine guten Fette sind und in Bezug auf zu viel Zucker und solche Dinge. Also man muss schon schauen, dass man nach Möglichkeit sich gesund ernährt und das ist eben mit so wenig Industrienahrung wie möglich. Gibt ja überall, ich meine, wir leben da in einem solchen Luxus. Überall gibt es natürlich örtliches Gemüse, was man wunderbar schnell und vitaminerhaltend kochen kann. Und natürlich, wenn jemand sagt, er ist Vegetarier und will kein Fleisch essen, ist das völlig okay. Wobei aber Veganer wirklich aufpassen müssen und sehr gut Bescheid wissen müssen, was sie da zu sich nehmen, weil da gibt es dann wirklich einen Mangel. Zum Beispiel Vitamin B12. Und da kann man dann natürlich nachhelfen. Aber ich denke, eine Ernährung, die mich dazu zwingt, dauernd Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, ist keine gute Ernährung. Nicht?
Ich habe, glaube ich, vor ein paar Tagen habe ich Zahlen gesehen, dass sich die Zahl der sich vegan ernährenden Menschen in Deutschland, glaube ich, über die letzten Jahre, ich habe die genauen Zahlen leider nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, verdreifacht oder vervierfacht haben. Also signifikant.
Nicht nur in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt. Und ich verstehe sogar den Impuls, das zu tun. Die armen Tiere, ist ja richtig. Aber Wiesen ohne Kühe oder ohne Schafe, ja, wollen wir das alles abschaffen? Der Witz ist doch, dass man die Tiere so hält, dass sie sich wohlfühlen. Nicht? Also weg mit der ganzen Massentierhaltung. Das wäre das Richtige. Und dann kann man auch beruhigt wieder tierische Produkte essen, einfach weil die Tiere, bis sie dann eben geschlachtet werden, ein schönes Leben hatten. Also das ist meine Überzeugung.
Wenn wir auch nochmal auf das gesund alt werden oder älter werden zu sprechen kommen, welche Rolle spielen denn dabei eigentlich die Gene am Ende des Tages?
Ziemlich große Rolle. Also Gene für viele Krankheiten natürlich, aber auch für das gesund alt werden. Große Rolle. Und meine Mutter und meine Großmutter sind beide 94 geworden und haben bis zum Schluss eigentlich, waren wach und selbstständig ihren Haushalt gemacht. Also insofern bin ich natürlich froh darüber, klar.
Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, okay, die Frau Koch ist super fit, hell im Kopf und sehr aktiv nach wie vor, das möchte ich auch. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, gute Ernährung, Bewegung. Gibt es denn noch irgendwelche, sagen wir mal, kleinen Geheimtipps, wo Sie sagen, das mache ich jeden Tag oder ist es wirklich so simpel?
Nee, es gibt keine Geheimtipps. Das, was ich mache, das sage ich ja auch. Also jeden Tag halbe Stunde spazieren gehen, mindestens, ein bisschen mehr auch und vielleicht auch zweimal. Aber also Bewegung ist unglaublich wichtig. Und wenn man am Computer sitzt oder irgendwas, aufstehen, rumlaufen. Warum? Weil unsere Gelenke sind, wissen Sie ja, Sie wissen ja sowieso so unheimlich viel, wissen Sie natürlich, sind überzogen, die Knochen sind überzogen mit einer Knorpelschicht. Die Knorpelschicht hat keine Versorgung durch Blutgefäße. Die Knorpelschicht wird nur ernährt durch die Flüssigkeit, die in den Gelenken ist und dann auch nur, wenn man sich bewegt, wenn man diese Gelenke bewegt, dann ist es so wie ein Schwamm, den man ausdrückt und der sich dann wieder füllt und so. Das sind die Knorpel. Und wenn man stundenlang nur herumsitzt, egal vor dem Computer oder wo immer, dann kommen diese Knorpel kommen zu kurz, was ihre Ernährung betrifft. Also aufstehen, rumlaufen. 5 Minuten, mehr braucht es nicht.
Wir haben gerade vorhin schon über die Fortschritte in der Medizin gesprochen. Wir haben heute ganz viele Experten, die sagen, so wie sich das die letzten Jahre beschleunigt hat und mit allem, was an künstlicher Intelligenz jetzt auf uns zukommt, werden wir in absehbarer Zeit, also wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten, in der Lage sein, ganz viele chronische und potenziell tödliche Krankheiten auch entweder früher diagnostizieren können oder auch so behandeln können, dass sie eben nicht mehr tödlich sind oder keinen so großen Einschnitt mehr ins Leben haben. Gerade wenn wir über Krebs auch reden, wenn wir über kardiologische Themen sprechen, auch Themen wie Demenz und Alzheimer, wo ganz viele Fortschritte gemacht worden sind in den letzten Jahren. Wie sehen Sie denn da in diese Zukunft? Werden wir eine Zeit erleben, in der wir all diese Krankheiten, mit denen wir heute uns sehr viel beschäftigen und durch die wir auch Angehörige und Freunde oftmals verlieren, dass das nicht mehr Teil der Lebensrealität in der Form, wie es heute ist, sein wird?
Das ist die Hoffnung, die wir haben, nicht? Ich kann nicht sagen, ob und in welcher Zeitspanne was jetzt neu erfunden wird und neu anders gesehen wird, sodass es also keine Krankheit ist, die man nicht behandeln kann oder die immer zum Tod führt. Aber wir müssen schon aufpassen, weil Sie haben vorhin die Übergewicht angesprochen. Und das ist momentan ein Riesenproblem für alles, auch für Krebs und solche Dinge. Und auf der anderen Seite haben wir inzwischen jetzt diese sogenannten Abnehmspritzen, die sehr gut wirken, mit wenig Nebenwirkungen. Also ob das wirklich die Lösung ist, aber ich denke, das ist ein riesiger Fortschritt, weil es eben doch sehr schwierig ist, sich da ja mit weniger Essen und gesündere Nahrung zu ernähren. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir viele Dinge in den Griff bekommen. Vor allem eben die Krebskrankheiten, auch durch sehr frühe Diagnostik. Und also ja, ich bin zuversichtlich.
Wenn man sich all diese Entwicklungen ansieht, was mir tatsächlich Sorge bereitet, ist gar nicht mal die Entwicklung bei den, sag ich jetzt mal, herkömmlich gefährlichen Krankheiten, die wir so sehen, sondern tatsächlich, wenn es um unsere mentale Gesundheit geht. Also psychologische Erkrankungen, die deutlich immer weiter zunehmen, wo aber auch die Versorgungsstruktur einfach nicht so ausgebaut ist, dass wir das wirklich in den Griff bekommen können, weil man viel zu lange auf Therapieplätze warten muss, weil es oftmals immer noch nicht ernst genommen wird, weil es oft auch sehr stigmatisiert wird, auch nach wie vor in unserer Gesellschaft. Wie sehen Sie das Thema denn?
Genau wie Sie. Vollkommen richtig. Und wenn man sich so umschaut, also wenn man ganz normal auf den Markt geht oder was immer, die Zahl der Menschen, die, ich will nicht sagen verbittert, aber die ängstlich und eben unfroh da herumsteht, hat sich eindeutig erhöht. Und wenn Sie so, ja, zu irgendwelchen Leuten, die da mal aus dem Weg gehen, sagen, vielen Dank und so, ja, normal, dann sehen Sie, wie die irritiert sind. Freundlichkeit führt zu Irritation, ich meine, muss man sich vorstellen. Und ich denke auch, dass Depressionen und überhaupt Ängste, vor allem Ängste auch, dass das sehr stark zugenommen hat und da muss dringend was passieren, auch in der Ausbildung von Psychotherapeuten und dass da die Möglichkeit ist, dass sie einen Termin bekommen, der früher ist als die jetzigen 8 Wochen oder so. Nicht? Ich finde es eine wirkliche Tragödie, dass es uns körperlich besser geht und seelisch deutlich schlechter. Hat natürlich mit der Welt und mit der Politik und mit allen möglichen Dingen, die auf uns einstürmen, zu tun. Aber sogar die Abendnachrichten. Wann ist denn da mal in der Tagesschau mal eine normal positive Meldung dabei? Ja, natürlich ist es so, dass es früher auch so war, dass überall in der Welt Kriege waren, die Leute umgekommen sind. Aber da waren die Verbreitung dieser Nachrichten noch nicht so zuverlässig wie heute.
Bin ich gespannt, was Sie sagen, weil wenn ich so zurückblicke auf mein Leben und meine Lebenszeit, dann merke ich heute auch mit ein paar Jahren jetzt Abstand zu der Pandemie und allem, was wir dort mitgemacht haben, schon eine Veränderung, gerade auch was dieses Sozialverhalten in unserer Gesellschaft angeht, dass sich soziale Kontakte so ein Stück weit verändert haben, dass man heute vielleicht immer noch, warum auch immer, vielleicht unterbewusst, vielleicht nicht mehr so diese im Privaten, diese größeren Versammlungen nicht mehr so oft macht, dass man nicht mehr sagt, spontan, wir gehen mal mit 10, 15 Leuten essen übermorgen und ich organisiere einen Tisch, wer hat Lust mitzukommen. Habe ich zum Beispiel ständig gemacht davor, einfach Leute zusammengetrommelt.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, das hat sich ein Stück weit verändert. Und damit einhergehen vielleicht auch einen Einfluss auf unsere seelische Gesundheit, weil wir vielleicht heute Kontakte ein bisschen anders pflegen, als wir es damals gemacht haben oder der Stellenwert heute auch ein anderer ist.
Ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber das ist sehr erwägenswert, was Sie da sagen. Das kann gut sein. Es kann natürlich auch sein, dass es wieder besser wird, wenn wir besser mit Pandemien umgehen können, ja, dass da keine Angst mehr ist. Aber es ist überhaupt die gegenseitige Zugewandtheit und das Interesse an anderen ist, glaube ich, im Moment noch nicht wieder da.
Ist das auch ein Stück weit manchmal ein deutsches Problem? Ich habe oft das Gefühl, wenn man in andere Länder reist und Sie waren ja auch viel unterwegs in Ihrem Leben, dass es da oftmals schon irgendwie anders ist. Also man geht irgendwie oftmals anders miteinander um.
Also Italien ganz sicher, ja.
Aber auch in den USA. Ich war jetzt im März wieder ein paar Wochen dort und bei all dem, was da drüben gerade passiert, über das wir gar nicht sprechen wollen, aber die Menschen untereinander sind vielleicht oberflächlicher manchmal, aber dafür trotzdem irgendwie einander zugewandter und kommunikativer. Und hier ist es schon oft so, dass dieses Bild, was Sie beschrieben haben, man geht auf den Markt und die Hälfte der Leute guckt erstmal so,
Ja, ja. Damals, als ich diesen Film mit Clint Eastwood gemacht habe, Handvoll Dollar, das, und wo man natürlich aus einem grauen, tristen Deutschland kam, war das besonders auffällig, da nach Italien zu kommen. Und der Regisseur, der Sergio Leone, diese Art von Zugewandtheit, die Familie dabei, abends alle eingeladen, Marianna, komm mit uns essen, so, ja. Und Clint war auch dabei. Diese Art von outgoing friendliness, diese Art von selbstverständlichen Einbeziehen anderer Menschen in das eigene Leben, das hat mir wahnsinnig gefallen. Das war auch das Tolle an dem ganzen Film.
Wir haben gerade die Pandemie angesprochen und Sie haben gemeint, vielleicht lernen wir irgendwann besser damit umzugehen. Wir tun ja momentan irgendwie aus meiner Sicht nicht so viel dafür, dass wir Pandemien besser vermeiden können, oder? Also alles, was auf der Welt passiert, Globalisierung, noch mehr Reisen, Austausch, medizinische Entwicklungen, auch der Umgang mit unserer Umwelt, wie wir mit unserem Klima umgehen und all diese Themen sprechen ja alle eher dafür, dass wir solche Ereignisse wahrscheinlich in der Zukunft eher öfter erleben werden als weniger.
Sagen alle Klimaforscher und alle Leute, die sich mit infektiösen Krankheiten befassen. Man weiß es natürlich nicht, aber ich denke schon, wenn es wieder losgehen sollte mit einem solchen Keim, also wie in der Pandemie, dass wir besser vorbereitet sind als damals. Damals hat man ja auch einfach ausprobiert, was hilft jetzt noch? Und dann waren ja immer auch diese strikten Verbote, das nicht und jenes nicht und die Kinder nicht mehr in die Schule und solche Sachen. Da wird man in Zukunft sicher vernünftigere Lösungen finden, aber eben nur, weil wir es einmal durchgemacht haben. Ja, die großen Probleme werden durch den Klimawandel kommen. Das werden weder ich noch Sie richtig mitbekommen.
Sie sind ja jemand, die eigentlich nicht so gerne in die Vergangenheit zurückschaut, sondern eher immer in die Gegenwart und in die Zukunft schaut. Wenn Sie das für Sie ganz persönlich machen, was gibt es denn für Projekte, Dinge, Bücher, Sachen, die Sie gerne noch machen wollen würden in den nächsten Jahren?
Es gibt so viele Bücher, die man, ja, entstehen ja auch ständig tolle Bücher, die man gerne lesen würde. Und sonst habe ich eigentlich, das wäre ja auch vermessen, in meinem Alter keine so großen Zukunftspläne mehr. Ich möchte natürlich so viel wie möglich mit meiner Familie, meinem Sohn, Schwiegertochter und den Enkeln in Amerika zusammen sein, mit den Hiesigen, mit meiner hiesigen Familie, ganz liebe, tolle Enkel und eine liebe Mutter dieser Enkel. Mein hiesiger Sohn ist ja leider verstorben. Aber also Projekte mit Familie, mit Freunden. Aber sonst, ich glaube, das muss sich ergeben, wenn ich wirklich noch was anderes mache. Aber noch ein Buch schreiben, ja.
Mit all Ihrer Erfahrung und auch in Ihrem Alter, so ein Thema, was wir ja alle immer gerne vor uns wegschieben, ist ja, dass auch der Tod irgendwie zum Leben gehört.
Ja, natürlich.
Wie gehen Sie denn damit um? Also denken Sie darüber nach?
Ja, ist natürlich. Ich habe, als ich, das war, da war ich 20 oder 22 oder so, habe ich einmal diese, da gibt es so einen Proustschen Fragebogen, wo man alles Mögliche, was wollen Sie, was machen Sie und so. Da war auch eine der Fragen, wie wollen Sie sterben? Und damals habe ich, erinnere ich mich noch gut, habe ich geantwortet, wie will ich sterben? Gesund und gelassen. Und dem kann ich leider nichts anderes hinzufügen. Also ich hoffe es halt, man weiß es nicht.
Also am liebsten irgendwann unerwartet, ohne Vorgeschichte und
ohne großes Leiden und so, wobei man aber schon sagen muss, dass unter anderem eben auch die Palliativmedizin unglaubliche Fortschritte gemacht hat und man nur jeden wünschen kann, der schwer krank ist und vielleicht stirbt, muss nicht mal sicher sein, dass man die am Ort befindlichen Palliativteams verständigt, die kommen. Die werden versuchen, alles, was ja, die Lebensqualität schlecht macht, Schmerzen, Atemnot und so weiter, werden versuchen, das zu beheben. Und selbstverständlich haben die auch immer Psychologen dabei oder geistliche Pfarrer, wenn jemand religiös ist. Und das ist wirklich ein riesiger Fortschritt, dass diese Palliativmedizin auch schon Wochen und Monate, bevor man dann stirbt, dass die dafür sorgen kann, dass es sanft ist.
Führt man eigentlich ein glücklicheres, vielleicht auch erfüllteres Leben, wenn man sich die eigene Endlichkeit bewusster macht und wenn die vielleicht auch ein bewusster Teil des Lebens ist, statt zu versuchen, das immer irgendwie wegzuschieben und zu sagen, nee, also das ist ja gar nicht mein Thema?
Das kann ich nicht sagen. Also bei mir ist es sicher so, dass ich mir das sehr bewusst mache. Aber bei anderen vielleicht ist das mit zu vielen Ängsten verbunden. Keine Ahnung.
Wenn Sie zum Abschluss mir oder auch Menschen in meinem Alter, vielleicht auch noch jüngeren Menschen, die uns zuhören, so eine Art Ratschlag fürs Leben geben müssten, es kann was Medizinisches sein, es kann was Philosophisches sein, wie auch immer, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. Was würden Sie sich denn wünschen, was Menschen vielleicht auch anders machen sollten oder auch besser machen sollten, vielleicht auch Fehler, die Sie selbst gemacht haben, die Sie heute anders machen würden?
Ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, mutig sein, sich trauen, auch wenn man nicht so sicher ist, wie da etwas ausgeht und so, aber sich ausprobieren und ja, auch Dinge machen, wo man sagt, na ja, also sehr gut ausgebildet bin ich nicht dafür, aber ich habe Spaß dran. Also mutig sein, würde ich sagen.
Das ist doch das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit.
Ja, ich danke Ihnen vor allem. Ich bin total verblüfft, wie Sie sich vorbereitet haben.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.